ARD. Unter dem Gras darüber. 16.
Es war ja, und das dürfen Sie auch nicht vergessen, auch eine Frage, es wird manch einer drüber lachen, aber des Anziehens. Man hatte ja kaum was anzuziehen in diesen schlechten Zeiten. Also ich hatte ein paar Turnschuhe, eine Turnhose und Polohemd. Das war mein Anzug. Mein erster Anzug war dann der Konfirmationsanzug. Nicht? Den hat man gekauft beim Juden Geffner. Das war so ein Altwarenhändler. Ne, ein paar Schuhe, 3 Mark, der Anzug 10 Mark. Ne? Und da war schon, wissen Sie, wir bekamen auf einmal Gutscheine und konnten zum Himmelmann gehen. Das war ein großes Sportgeschäft. Und da bekam ich schwarze Stiefel, schwarze Pritscheshose, Braunhemd, Koppel, Schulterriemen, mein Käppi. Ich habe nichts dafür bezahlt. Das waren die Gutscheine der Industrie. Und da wurden so fast alle eingekleidet. Es hat irgendwie, fühlte man sich, gehoben. Sonst musste man immer, wenn Ferien waren, Geld ausgeben für die Bahn zu Verwandten. Hier hieß es so, dann und dann, ab Südwestmarktlager Offenburg. Nicht? Wurden Zelte aufgebaut. Und da war die Küche alles, da war Sport und waren Spiele. Mich hat seltsamerweise, ich war im Verpflegungszelt und an der Gulaschkanone. Irgendwie hat's mich da hingezogen, weil zu Hause Schmalhans dann Küchenmeister war, nicht? Also, es war irgendwas los immer. Und man konnte abends zu Hause weg, was man vorher nicht durfte. Dann haben wir Lieder einstudiert. Siehst du im Osten das Morgenrot, ein Zeichen zur Freiheit, zur Sonne. Oder das Panzerlied dann auch, gell, ob stürmt oder schneit. Viele, viele Soldatenlieder schon, oder wohl auf Kameraden, aufs Pferd, nicht? Ins Feld in die Freiheit gezogen. Diese Dinge, es war praktisch, was wir in der Hitlerjugend gemacht haben. Es war eine Körperertüchtigung, Geländemärsche über Stock und Stein, das dran gewöhnen, im Freien zu übernachten, das dran gewöhnen, aus dem Bach das Wasser zu nehmen, damals konnte man das noch, aus dem Land ernähren, am Acker Kartoffel raus, Kraut weg und spartanisch zu leben eben, nicht? Das hat man alles in der Hitlerjugend schon gelernt.
Mein Vater wollte mir keine Uniform kaufen. Das haben dann meine Großeltern mütterlicherseits gemacht. Die waren nicht keine Nazis, die waren parteiunabhängig, aber die sahen das als normal an, dass man in solcher Jugendorganisation drin ist und dass man dann auch natürlich eine Uniform tragen muss. Ne?
SA mochte ich nämlich gerne, die Uniform erinnerte mich immer an Sahnebonbon. Und die Sahnebonbon waren aber auch manchmal schwarz. Und diese Sahnebonbon erinnerten mich dann an SS. Und das waren für mich, also das assoziierte ich. Also dabei hatte ich angenehme Gefühle.
Da muss ich übrigens noch rasch was erzählen, was vielleicht den Zeitgeist bekindet. Als ich 14 Jahre alt war, wurde ich konfirmiert. Und damals hat die HJ angeboten, jedem Konfirmanden, der sich in der Uniform konfirmieren lässt, eine komplette Uniform mit Bluse, Reitstiefeln, Reithose, wie es damals üblich war, und Fahrtenmessern zu schenken. Ich wollte nicht in der HJ-Uniform konfirmiert werden, sondern ich bekam den üblichen blauen Anzug. Aber ein Kamerad von mir, dessen Vater Kommunist war, der seine Gesinnung auch nach 1933 nicht änderte, hat, meine Konfirmation war, glaube ich, 1934, gesagt, Junge, ich habe kein Geld, dir einen blauen Konfirmandenanzug zu schaffen. Lass dir von der HJ diese Uniform schenken. Und dann hat der Kommunistenjunge von der HJ diese Uniform geschenkt bekommen und ging in kompletter HJ-Uniform mit Fahrtenmesser zur Konfirmation. Während ich, der ich damals ideologisch noch etwas anders strukturiert war, mich weigerte, in Uniform zur Konfirmation zu gehen. Aber der hat ja nicht aus Überzeugung die Hitlerjugenduniform angezogen, sondern weil er kein Geld hatte, sich einen Anzug zu kaufen. Ich glaube, so gibt es einige Dinge in dieser Zeit, die jemand, der die damalige Situation nicht miterlebt hat, einfach nicht nachvollziehen kann.
Die heutige Generation, sie wissen all diese negativen Dinge. vom Dritten Reich, vom Hitlerreich. Und wir, wie wir hineingegangen sind in das Reich, wir haben nur das Positive zunächst gesehen. Dass wir genau das weitermachten, was wir bisher gemacht haben. Es wurde mehr Sport getrieben zum Beispiel. Das war für mich persönlich, weil ich konnte meinen Beruf als Sportlehrerin zunächst gar nicht ausüben. In dieser Zeit, wie ich Abitur gemacht hatte, war der Beruf der Sportlehrerin sowas Ähnliches wie heute der Lehrerberuf. Man konnte nicht ankommen. Ich habe dann eine Krankengymnastik-Ausbildung gemacht. Und dann kam die Hitlerjugend und kam auf mich zu, weil ich geschult war durch den Wandervogel, und hat mich gefragt, willst du da einsteigen? Willst du mit Sport machen? Es wurden in der Hitlerjugend alle jungen Menschen zum Sport herangeholt, was vorher nicht da war. Das war was Positives. Es wurden die Menschen dazu veranlasst, für andere Leute etwas zu tun. Es wurde gespendet und alles Mögliche. Was mit dem Geld dann? Wir haben gedacht, es kommt allen zugute, denen, die nicht viel hatten, Winterhilfswerk. Wir haben an einem Sonntag nur eine Suppe gegessen und haben das Geld gespendet für die anderen, die weniger zu essen hatten wie uns. Das waren alles positive Dinge. Alle Leute hatten viel eher jetzt die Möglichkeit, in Urlaub zu gehen. Ich weiß zum Beispiel, meine Schwiegereltern, mein Mann kam aus einem Arbeiterhaushalt. Meine Schwiegereltern sind zum ersten Mal überhaupt über KDF, Kraft durch Freude, mit wenig Geld in Urlaub gegangen. Das waren alles positive Dinge.
NSV hieß Nationalsozialistische Volkswohlfahrt. Also es war wohl so was Ähnliches wie Volkssolidarität oder so. Übrigens war die NSV in der Zeit ja eine Organisation, die nicht so sehr als nationalsozialistische angesehen wurde, was sie aber war. Außerdem war der Beitrag, der Mitgliedsbeitrag sehr gering. Und man kriegte eine Plakette. Und die Organisation, denen man angehörte, die zeigte man auch jedem anderen, indem man deren Plakette meist als Papier oder so auch Zelluloid-Scheibe mit den entsprechenden Emblemen, die klebte man an die Tür. Die NSV hatte auch Metallplaketten, die konnte man dann anschrauben. Die sahen dann noch schön aus. Damit tat man jedem kund, wie sehr man doch für den Staat sei. Und selbst die Leute, die am Anfang keine Fahne rausjagen haben, die gab's. Bloß das wurden dann nachher immer weniger, wurde auch sichtbar aufgeschrieben, wer seine Fahne draußen hat und wer nicht. Wir hatten keine. Und ich habe meine Eltern immer gequält, und kauf doch endlich eine Fahne. Und naja, dann irgendwann wurde dann eine gekauft. Und was meinem Vater offensichtlich nicht gefiel, aber wir hatten dann noch eine Fahne. Und dann bloß eine kleine, ach, bloß nicht so viel Geld dafür ausgeben. Kauft eine, die klein ist, und dann ist gut. Meine Mutter gefiel zwar nicht, aber es ging ja auch wirklich um Geld, und Geld hatte sie ja auch nicht. Ja, man tat wirklich seine nationalsozialistische Gesinnung kund. Denn besser konnte man es ja gar nicht zeigen.
In der Schule hörte man ja so viel von den Armen, ja, von den, wie nannten die sich denn? Bundabende oder sowas. Und was da alles, dann spielen so und dann singen so und dann spielen so Gitarre. Und da wäre ich so gerne. Das hat mich ja so gekränkt, dass ich nicht in den BDM konnte. Denn das war ja das, was ich gesucht habe, so eine Gemeinschaft. Ich fühlte mich ewig wie am Pranger. Und ausgestoßen. Ich durfte ja nirgends bei sein. Das ging ja auch, Mann, das fing ja schon an als in der 5. Klasse. Ja, da war ich noch in der christlichen Schule. In der 5. Klasse gab es Schwimmunterricht. An dem durfte ich auch nicht teilnehmen, weil ich die Schwimmhalle nicht besuchen durfte.
Wir Juden durften in Deutschland, wobei es unterschiedlich war, ob in München oder in Berlin. Also wir durften in München keine Straßenbahn mehr fahren. Da war das in Berlin noch selbstverständlich. Und wir Juden durften in München keine gemeinsamen Veranstaltungen mehr durchführen, in überhaupt keiner Weise, wo man in Berlin noch jüdisches Theater machen konnte. Zwar nur für Juden, aber immerhin. Also das war nun sehr verschieden, wobei das zeigt, dass also die Bayern in solchen Dingen doch immer ein Stückchen voraus sind. Also ich durfte in kein Kino gehen. Ich bin halt trotzdem gegangen, zwar immer mit Angst, dass ich nicht erwischt wäre. Ja, und dann später habe ich es auch gar nicht mehr gemacht, aber ich habe es doch versucht. Wir durften nicht Straßenbahn fahren, aber mein Bruder und ich sind auch Straßenbahn gefahren, allerdings ohne Stern. Ja. Wir durften also in kein Bad gehen und uns auf keine Anlagbank sitzen. Aber was viel schwieriger und das eigentlich Bedrückende war, das war dieses öffentliche Bild, dass es also eigentlich keinen größeren Laden gab, wo nicht stand, für Juden Zutritt verboten. Die bekanntesten Kaufhäuser hier in München haben an jeder Fensterscheibe nun also so einen Spruch gehabt. Und auch wenn ich so mit Freunden dann auf der Straße gespielt habe, dann ging das eigentlich oft ganz gut, aber dann, wenn man gestritten hat, dann ging es halt nicht mehr gut. Und dann warst halt der Saujud. Und dann bist du halt immer ausgegrenzt gewesen.
Und das Seltsamste an der ganzen Geschichte war ja, dass ich gar nicht wusste, dass ich Jüdin bin. Ich habe nicht erfahren, dass meine Mutter bei der Geburt gestorben ist. Ich habe nicht erfahren, dass ich Jüdin war. Das habe ich alles von außen erfahren. Ich weiß noch, ich bin als Kind immer so in den Flur auf und ab gelaufen, marschiert und habe gesungen ganz laut und habe dann Blödsinn gesungen, ja, und auch irgendwas mit Juden, bis mein Bruder mir dann plötzlich ganz wütend und entgegenschrie, du bist doch selber einer. Und ich habe das gar nicht begriffen. Da war ich 8 und ich hatte noch Glück, nicht so wie meine Cousine auf der Straße angepöbelt und verprügelt zu werden, weil ich blond war. Auch in der Schule hatte ich Glück, da hat nur ein einziges Mal eine Jüdische zu mich geschimpft. Und da hatte ich sogar noch das Glück, dass die Lehrerin mich verteidigt hat, obwohl die Lehrerin Nazi war. Das muss man sich mal vorstellen. Die waren ja alle ein bisschen versponnen, ja, viele.
Ich bin die Einzige aus von meinen Geschwistern gewesen, die dadurch, dass ich sehr früh angefangen habe zu arbeiten, immer einen wunderbaren Grund hatte, da nicht hinzumüssen. Während meine Schwester, die war ganz überzeugt, die war im BDM und ich fand auch ihre Tracht immer sehr interessant, da habe ich sie eigentlich ein bisschen drum beneidet. Und mein Bruder war vorher in der bündischen Jugend gewesen. Die bündische Jugend ist ein, ja, wie soll ich denn das sagen, also ein Vorläufer der HJ, nur nicht mit dem nationalsozialistischen Gedankengut, sondern mit der Jugendbewegung, die so im Anfang des 19. Jahrhunderts begonnen hatte, wo mein Vater auch war ein großer Wandervogel und hat Lieder zur Laute gesungen und meine Mutter sang Lieder zur Laute. Im Übrigen sehr schön. Da könnten sich heute manche Volkslieder, Interpreten können sich ein großes Beispiel dran nehmen, was für mich ein Horror ist, wenn ich das heute höre. Also ich kann mich entsinnen, dass sie uns im Bett oft abends wunderbar, sie hatte eine sehr schöne Altstimme und sie konnte eben sehr schön Laute spielen, ganz wunderbare Lieder vorgesungen hat. Von weiter von der Vogelweide, also richtig schöne alte Volkslieder aus dem Mittelalter. Und sie haben so eine schöne Schwermut. Also weiß ich eins, ich habe die Nacht geträumt, wohl einen schweren Traum. Kennen Sie das? Ich hab die Nacht geträumt, wohl einen schweren Traum. Es blüht in meinem Garten ein Rosmarienbaum. Der Garten war ein Friedhof, das Blumenbeet ein Grab. Und aus dem goldenen Baume fiel Kron und Blüten ab.
Die Blüten tät ich sammeln in einen irdenen Krug. Draus, jetzt habe ich den Text von er fiel mir aus den Händen, dass er in Stücke schlug. Draus sah ich Perlen rinnen und Tröpflein rosenrot. Was mag der Traum bedeuten? Herzliebster, bist du tot? Das war zum Beispiel so ein Lied.
Ich hatte vor manchen Leuten Angst. Richtige, entsetzliche Angst. Ich hatte eine Kundin zum Beispiel, war eine Juristin. Die tat immer so freundlich. Soll doch auch mal zu ihr nach Hause kommen. Und glauben Sie mir, der habe ich nicht über die Theke getraut. Man musste sogar für seinen Freunden Angst haben. Und manche sind ja unbedacht. Manche, jedes unbedachte Wort konnte ja eine Lawine auslösen. Ich hatte ja vor allen Dingen immer auch Angst um meine Eltern. Und im Grunde genommen, mein Vater, der war so harmlos. Mir kann doch nichts passieren. Ich habe meinen Sohn im Ersten Weltkrieg verloren. Ich bin doch ein guter Deutscher. Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich bin und so weiter. Er konnte es manchmal gar nicht fassen.
Meine Mutter hatte uns Kindern immer eingebläut, dass wir das, was zu Hause gesprochen wurde, nicht nach außen getragen wurde. So dass für mich also auch ein draußen und drinnen ein absoluter Begriff wurde.
In der Zeit lernte ich ein kleines Mädchen kennen, was bei uns in der Nähe wohnte, die ich aber vorher nie beachtet hatte. Und mit diesem Mädchen ging ich schwimmen. Und wir hatten den beide den gleichen Weg, und was eigentlich zu der Zeit unüblich war, dass man mit einem Mädchen ging, also lieber lief man dann drei Schritte hinterher, aber bin ich neben dem Mädchen gelaufen, vielleicht hat die das auch verursacht, und wir mussten uns nur zwangsweise unterhalten und sprachen über Luftschutz. Und als wir über Luftschutz sprachen, sang das Mädchen: In der Nacht, da gib acht, wenn die Fliegerbombe kracht, heil Luftschutz, heil Luftschutz. Ach, ich war verzückt. Na, das hatte für mich eine ganz andere Dimension. Nun wusste ich doch, wie Fliegerbomben krachen und wie das alles so abläuft durch die Erzählung meines Vaters. Und Herr Luftschutz, ja, ist ja schön, warum Herr Littler, Herr Luftschutz, kann man ja auch sagen. Ich hab's also gleich, als ich nach Hause kam, dann vom Schwimmen meiner Mutter vorgesungen. Und die hat gesagt, was ist denn das her? Na, weißt du, mit dem Mädchen spiel mal nicht zu oft. Wer weiß, was die so noch für Lieder kennt, aber das singen wir lieber nicht in der Öffentlichkeit. Übrigens, wir sangen viele Lieder, die irrsinnig eigentlich waren und überhaupt gar keinen Bezug hatten. Wir kamen mal aus der Klasse raus und irgendeiner fing's an und alle anderen sangen dann immer mit. Egerländer, hopp, 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 der Deutsche hat ein Loch im Kopf, und hätten uns so, mit dem ich lachen können, so bestimmt 20 Jungen sind so singend durch die Straße gezogen. Und die Leute haben uns auch sehr unterschiedlich angesehen. Manche haben gegrinst und manche haben weggeguckt. Und manche haben also richtig zornig geguckt, wie man sowas singen konnte. Also, und dann noch vom Dutsche.
Das war eigentlich die größte Gefahr, das Denunziantentum. Aber wir hatten insofern Glück, als wir einen Ortsgruppenleute, es war ja auch alles durch, wie soll ich sagen, überall waren ja die fabelhaften Vorgesetzten und jedes Dorf hatte einen Ortsgruppenleiter. Und der musste auch anpetzen, ist klar, das war seine Pflicht auch, nicht? Oft war es der Dorfschullehrer, die waren meistens sehr große Nazis, weil sie ja verhinderte Akademiker waren und dadurch voller Mikus, nicht? Das kann man sehr gut verstehen, dass die dann von diesen herrlichen Blut und Boden und all den Idealen und germanisch und so weiter wahnsinnig begeistert waren. Also es ist keineswegs so, dass alle Dorfschullehrer, aber sehr viele, und bei uns war es eben auch so. Und auch unser Schmiedemeister, der war also ein wahnsinnig intelligenter und kluger Mensch, aber auch irre ehrgeizig. Und der war dann auch sowas wie Ortsgruppen oder noch was Höheres, ich weiß nicht mehr. Und der ist nachher auch von Polen umgebracht worden. Muss ich auch denken, sie sind an so einer kleinen Dorfschmiede, Schmiedemeister, und nun sind sie plötzlich so ein Mann, nicht? Der also zig Dörfer unter sich hat und immer in Uniform und immer mit Heil Hitler durch die Gegend schreitet. Ha, Das muss doch gerade diese 8 Leute, das Selbstbewusstsein, so, das haben sie auch gekitzelt, die Nazis. Da waren sie ja sehr geschickt, nicht? Ja, nun waren sie ja viel mehr wie der Baron, nicht? Wenn man das mal so sich vorstellt. Also das ist schon verständlich, dass so viele, ich bin zum einmal in der Kirche gewesen, im Mensch, da war der Pfarrer noch, denn der war fast blind und dadurch durfte er seinen Kirchstängel behalten, während die Leute, unser Pfarrer zum Beispiel, war auch zeitweise eingekastelt, der war bekennende Kirche. Das war ja, Sie wissen das sicher, das war ja die geteilte evangelische Kirche. Die einen, Pfarrer Niemöller ist da der berühmteste, waren eben wirklich noch bekennende, also wirkliche evangelische Christen, die noch was mit Christentum zu tun hatten. Und die anderen waren von den Nazis eingesetzt, mehr oder weniger, mit dem Reichsbischof Müller, den wir immer Reibi nannten, so ein Jargon. Das waren also die deutschen Christen. Das waren natürlich die meisten und auch die meisten Pfarrer. Es ist nun mal leider so. Und da bin ich mal in Mensch in die Kirche bei diesem blinden Pfarrer gegangen und kam dann raus und da war dann gerade die Ortsgruppenleiterin von Mensch, von der Frauenschaft. Ne? Das war die Lehrersfrau. Und dann kam sie auf mich zu und begrüßte mich freundlich und sagte, kommen Sie doch mal mit rein. Ich zeige Ihnen mal, ich brauche nicht mehr in die Kirche zu gehen. Da hatte sie so eine Kommode, ich sehe es noch vor mir, mit 2 Kerzen, ein Führerbild in der Mitte.
Meine Mutter war eine hysterische, fromme Frau. Es grenzte schon bald an Hysterie. Also da konnte die Welt untergehen. Die Kinder konnten krank sein, wie sie wollten, außer ihrem Sohn, die Tochter. Es musste zum Kornblümchenverein gegangen werden und es musste zum Chor gegangen werden. Die Kinder verprügeln, aber im Kirchenchor singen. Also das war ein tolles Ding, ja, habe ich nie verstanden, schon nicht als ich klein war. Und dieser Kornblümchenverein trat nun fast geschlossen in die Frauenschaft ein. Und meine Mutter natürlich mit. Vater hat es ihr verboten. Meine Mutter das erste Mal wieder selbstständig. Ich gehe in die Partei, das kannst du mir nicht verbieten. Nee. Und mein Bruder war zu der Zeit 8 Jahre. Und mit 10 Jahren kam man ja erst in diese Hitlerjugend. Und da hat sie dann alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass mein Bruder schon mit 8 Jahren eine Trommel um den Hals kriegte und sich bei den Pimpfen bis in den Krieg getrommelt hat. Also es war eine ganz seltsame Situation. Vater und Tochter waren dagegen. Meine Mutter durfte nicht ihre Frauenschaftsuniform tragen im Haus. Mein Bruder durfte nicht im Haus die Uniform tragen. Die musste sich also in der Scheune umziehen. Und das Radio, wenn Vater in Betrieb ging, wurde das Radio weggeschlossen, damit die keine Parteireden hören konnten. Sie musste dann immer zu Nachbarn oder Freunden gehen und da konnte sie dann die Reden jeweils von ihrem heißgeliebten Führer. Also diese Manie, heißgeliebter Führer, hat sie nicht mal verloren, als ich ins KZ kam. Die hat sie nicht verloren, wie der Russe vor der Tür stand. Da saß sie mit ihren beiden Schwägerinnen, gleichgesinnten Schwägerinnen in Ostpreußen. Der Russe war 6 Kilometer von der Stadt entfernt und wartete immer noch auf den Waggon, den der Führer ihnen schicken wollte, damit sie ganze Klamotten mitnehmen konnte. Also, irgendwo waren die Frauen leicht bescheuert. Und ich kann mir das nur so erklären, dass sie sich in irgendeiner Form aufgewertet gefühlt haben.
Da war ich 10 Jahre und dann kam Hitler nach Gera. Und da haben Mutti und ich auf dem großen Platz gestanden und wir haben 6 Stunden gewartet, bis er mit dem Flugzeug in Tinz, da war der Flughafen, ankam. Und dann ging er ganz nah an uns vorbei und sprach mit jemandem, der neben uns stand. Und diese blauen Augen, die waren derartig faszinierend. Also es war Massenhysterie.
Es gibt hier in Weimar ein Hotel, der Elefant, das ganz nach Wünschen des Führers umgebaut ist und in dem auch immer Zimmer für ihn bereitstehen. In Friedenszeiten ist er gern einmal ein paar Stunden hier. Dort ist er nun überraschend gestern Abend eingetroffen. Der Brief ist geschrieben 1940. Zur Orientierung. Ich erfuhr dies alles heute früh um 7 Uhr, als ich zur Dienststelle ging. Kehrt machen, Dienstkleidung anziehen und auf zum Elefanten war natürlich die Folge. Als einzige Weißbebluste schlüpfte ich mit allen Abteilungsleiterinnen in den Elefanten. Die höheren Chargen hatten dunkelblaue Kostüme. Wo wir zuerst einmal eigentlich zum zweiten Mal frühstückten. Der Oberkellner, den meine Kameradinnen kannten, gab uns dann weitere Auskunft. Der Führer frühstückt um 8:30 auf seinem Zimmer und fährt gegen 9:30 ab. So um 9 postierten wir uns mit dem inzwischen herbeigerufenen gesamten Obergaustab, also die gesamten Mädchen waren da vorhanden, im Vestibül auf. Brückner, das war sein Adjutant, ließ uns gnädig stehen. Inzwischen sammelte sich alles dort unten an, was in Weimar einen Namen hat. Und um 9:30 kam der Führer nun wirklich die Treppe herunter. Im Staubmantel, die braune Mütze tief ins Gesicht. Zuerst gaben ihm kleine Kinder Blumen. Dann begrüßte er 3 verwundete Offiziere, die alle den rechten Arm in der Schlinge trugen. Sie mussten ihre Namen sagen und auch wo sie verwundet waren. Bei dem letzten verweilte er länger. Er hatte seinen rechten Arm verloren. Dann ging er etwa 1 Meter von uns entfernt an unserem Halbkreis vorbei und schaute jeder in die Augen. Ich glaube, diesen Blick werde ich nie vergessen. Schwer und ernst waren die Augen, wohl weil er kurz vorher mit den Verwundeten gesprochen hat. Und so groß und so zwingend war der Blick, dass man wie gebannt hineinschauen musste. Wir gingen danach still nach Hause. Wir konnten jetzt nicht an der Straße stehen und ihm noch einmal zujubeln. Wir wollten uns allen diesen Blick bewahren. Da können Sie sich ungefähr vorstellen, wie er wirkte. Mir jetzt unverständlich.
Ja, die Leute waren wirklich wahnsinnig begeistert. Hitler ist nach Österreich gekommen. Der hat Wien besucht und unter anderem auch Graz. Und ich wusste, dass die Bahnstrecke, die nach Graz fährt, ein Stück wieder zurück muss, also Lokomotivwechsel sein muss. Denn ich bin ja 4 Jahre diese Strecke in die Schule gefahren. Und da habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn wir den Hitler sehen wollen, fahren wir nach Selztal. Dort muss der Zug stehen bleiben. Und das haben wir auch gemacht. Und im Nu war der Bahnsteig voller Leute. Und ich war ganz rückwärts im Dirndlkleid. Und auf einmal, und das kann man mir glauben, ich habe das Gefühl, dass der Hitler hypnotische Kräfte gehabt hat. Er hat nur die Augen der Menschen gesucht. Nur die Augen. Und auf einmal habe ich das Gefühl gehabt, er sieht mir ins Auge. Von weit weg vom Zug. Und schon hat er was gesprochen, ein Weg gebannt und ich wurde geholt. Ich wurde geholt von der SS hin zum Waggon und er ist heruntergestiegen vom Trittbrett. Und von dem Moment an weiß ich nichts mehr. Ich weiß nicht, was er mich gefragt hat. Ich weiß nicht, was ich geantwortet habe. Ich weiß nicht, wie lange ich dort gestanden bin. Und dann haben sie mich, ich wusste dann wieder, dass ich in der Menge war. Und dann haben sie gesagt, warum hast du keine Antwort gegeben? Du bist so viel gefragt worden. Sag ich, weiß nichts, dass ich gefragt worden bin. Ich wusste nichts. Und alle haben gesagt, du hast dein Glück und dann redest du nichts. Der gibt dir die Hand und du redest nichts. Sie waren ja neidisch. Alle haben gesagt, was hat er denn zu dir gesagt? Mein Gott, du darfst dir die Hand heute nicht waschen. So verrückt waren die Leute.